A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Diese Folge hier ist der zweite Teil des Interviews mit Tim Verhoeven. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben solltet, dann würde ich euch empfehlen, drückt jetzt auf Pause, springt nochmal zurück und hört euch den ersten Teil an, damit ihr wisst, wer Tim Verhoeven ist und worum das ganze Gespräch eigentlich geht. Ich will auch gar nicht viel erzählen, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Jetzt mit Teil 2 und Tim Verhoeven. Wollen wir ein bisschen über Recruiting-Nerd sprechen? Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, also viele machen ja ihr Hobby zum Beruf und du hast deinen Beruf irgendwie auch zum Hobby gemacht. Kann das sein?
Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Also okay. Man muss sagen, mein Blog habe ich vor 10 Jahren mittlerweile gegründet. Boah. Das heißt, vor 10 Jahren ist mein erster Artikel veröffentlicht worden. Das war irgendwann, ich weiß nicht, glaube ich, im März oder Januar 2012, was jetzt schon sehr lange herklingt. Mhm. Und damals so ein bisschen mit der Motivation, ich hatte eine eigene Meinung zu Themen. Zu dem Zeitpunkt waren jetzt soziale Medien noch nicht so weit verbreitet wie heute. Da gab es noch, manche werden sich daran erinnern, sowas wie, ich glaube, StudiVZ zu dem Zeitpunkt. Also Facebook war noch nicht so durchdrungen, wie es dann später mal war. Instagram gab es noch gar nicht. Xing hieß, glaube ich, gerade Xing und es vorher noch OpenBC hieß. Also wir sind da noch ganz weit weg von dem, was wir heute waren. Und die Idee war es, ich möchte meine Meinung auch mit anderen diskutieren. Ich möchte andere auch mal an meiner Meinung teilhaben lassen. Ich möchte Austausch und möchte dadurch auch viel lernen. Und dadurch habe ich irgendwann angefangen, das Blog oder meinen Blog irgendwann zu starten. Der hat auch ein paar Auszeichnungen gewonnen. Und cool. Ich habe mir immer wieder versucht, so das Thema auf Recruiting, auf Personalmarketing, auf Kennzahlen in diesen Bereichen zu fokussieren. Und der hat mir extrem viel geholfen, auch in den Dingen, die ich heute mache tatsächlich. Also es passt eigentlich ganz gut, dass man sagen kann, sowohl Hobby zum Beruf, weil mittlerweile mache ich viele dieser Dinge, über die ich vorher dann so als Hobby geschrieben habe, dann auch mittlerweile beruflich. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch der Beruf, der ganz viel mitbringt und ganz viel Inspiration gibt für das Hobby. Also es ist wirklich es ist eine gute Symbiose, wie ich finde. Es hilft sich gegenseitig und zwischendurch kommen dann immer so Momente wieder raus, wo dann irgendein Thema mich so sehr interessiert, dass es zu viel ist für einen Blogartikel. Mhm. So sind meine Bücher entstanden.
Ah, okay. Ja. Das eine, wie eben erwähnt, Candidate Experience. Das andere, magst du das nochmal sagen? Worum geht's da?
Es geht um Digitalisierung im Recruiting. Mhm. Ist vor 2 Jahren rausgekommen oder 2,5 Jahren. Und da geht's um all das, was heutzutage an technologischen Veränderungen stattfindet und welche Auswirkungen das auf Recruiting haben kann oder auch schon hat. Mhm. So der Klassiker ist, was heißt das denn, wenn zukünftig über künstliche Intelligenz diskutiert wird? Was darf künstliche Intelligenz? Was kann künstliche Intelligenz? Wenn wir über Matching, über Chatbots, über andere tolle Dinge sprechen, wie weit werden sie schon im Recruiting genutzt? Wie weit können sie im Recruiting genutzt werden? Und welche Risiken stehen vielleicht auch damit oder können damit einhergehen, wenn sie im Recruiting genutzt werden? Mhm.
Magst du da ein Beispiel machen? Also sicherlich KI ist da ein Thema, würde ich mal behaupten. Also ja, was natürlich ganz stark zwei Seiten hat.
Ja, also KI basiert ja in der Regel darauf, dass wir ein System haben, was aufgrund von einer sehr großen Anzahl von Daten gewisse Zusammenhänge erkennt und deswegen versucht, gewisse Entscheidungen hervorzuheben. Das war jetzt gerade sehr abstrakt. Nehmen wir es mal an einem konkreten Beispiel. Wir können eine KI nutzen. Es gab einen schönen Fall damals von Amazon, die das bei sich getestet haben. Aufgrund von Bewerbungsdaten, die sie historisch hatten, ein Scoring-Modell für Bewerber, die reinkommen, zu machen. Mhm. Das heißt, er guckt sich jetzt die letzten 10.000 Bewerbungen an, guckt, welche waren erfolgreich, welche waren vielleicht später sogar erfolgreich im Job und so weiter und so fort und kann deswegen bei Bewerbungen, die reinkommen, die die KI noch nicht kennt, aufgrund dieser Musteranalysen, die sie im Hintergrund gemacht hat, eine Empfehlung geben, so nach dem klassischen Fünf-Sterne-Prinzip wie bei Amazon, sind die besonders gut oder sind sie vielleicht weniger gut, um damit einem Recruiter und einem Fachbereich möglichst Arbeit abzunehmen und vielleicht auch gewisse Potenziale zu erkennen, die man mit einem ungeschulten Auge sonst nicht erkennt.
Das ist natürlich, was jetzt die Vereinfachung des Prozesses betrifft, auf jeden Fall keine schlechte Sache und natürlich irgendwo auch logisch nachvollziehbar, dass man versucht, irgendwie Profile zu erkennen, die besonders gut funktionieren. Auch da ist es ja letztendlich im Sinne des Bewerbers, der Bewerberin, dass das eben auch funktioniert. Also, dass man vorher natürlich auch so analysiert wird, dass die Leute wirklich sagen können, du passt hier wunderbar rein. Du hast hier Freude, wir haben Freude an dir und das Ganze funktioniert ganz gut. Aber du hättest das wahrscheinlich nicht so angerissen, wenn es nicht auch noch eine Kehrseite der Medaille gäbe.
Das ist richtig. Und wir bleiben beim gleichen Fall. Wir bleiben beim Fall Amazon. Ist ja ein nicht unbekanntes, großes Tech-Unternehmen. Und die haben das für sich, diesen Test gemacht, den ich gerade beschrieben habe, für Softwareentwicklerpositionen. Weil klar, als Tech-Unternehmen braucht man viele Softwareentwickler. Und die Herausforderung, die sie hatten, war, dass der Algorithmus oder die KI in den ersten Testläufen, die sie dann gemacht haben, immer wieder Frauen benachteiligt hat, also weibliche Bewerberinnen. Und die haben daran gedreht, haben Sachen verändert und so weiter und so fort. Und sie konnten dieses Problem nicht einfach lösen. Es hat dann dazu geführt, dass sie den Test eingestellt haben und das Ganze nicht live gemacht haben. Also sie waren wirklich in der Testphase, haben es nicht mit echten Kandidatinnen und Kandidaten gemacht, sondern weiter nur mit den historischen Daten, die sie hatten. Und sie haben es nicht geschafft, diesen Bias, diesen Verzerrungseffekt rauszukriegen aus dem Algorithmus. Und jetzt sage ich mal, wenn es eine Firma wie Amazon nicht schafft, dann könnte natürlich der naheliegende Schluss sein, dass der gemeine Recruiter, die gemeine Recruiterin jetzt nicht unbedingt technisch besser ausgebildet ist als die Softwareentwickler bei Amazon, das möglicherweise auch nicht hinkriegen könnte. Und dann ist es wieder sehr relativierend, ob ich als Jobsuchender das positiv finde oder nicht.
Das wohl wahr. Also letztendlich wird es sicherlich auch genug Beispiele geben, wo Frauen in diesen Rollen sehr gut funktioniert haben. Ja, also ganz klares Risiko da an der Stelle. Das zieht sich natürlich auch ein Stück weit durch, was so Algorithmen betrifft. Du hast ja gesagt, ihr habt logischerweise ja auch einen Suchalgorithmus. Wenn man andere Portale anguckt, gibt es da Algorithmen. Es gibt Algorithmen bei der Ausspielung in den sozialen Netzwerken. Inwiefern sind wir also bereits schon von so Algorithmen abhängig und so gesehen halt auch von künstlicher Intelligenz?
Also erstmal würde ich differenzieren zwischen einem Algorithmus und einer künstlichen Intelligenz. Das sind tatsächlich nicht immer zwei gleiche Sachen. Algorithmen sind einfach nur, ich sag mal, Berechnungsformeln in Anführungszeichen, die können auf einer KI, also mit selbstlernenden Systemen zusammenhängen, müssen sie aber nicht. Also grundsätzlich wird jede Form von User Interface, was auf vielen Daten basiert, wie einer Jobsuchmaschine, wie einem Google, also allgemeinen Suchmaschinen, immer gewisse Algorithmen haben, aus einem einfachen Grund. Ich bin einer von mehreren Millionen Jobsuchenden und habe eine Vielzahl von Millionen Jobs, die dort sind. Und irgendwie muss etwas passieren, damit mir genau die angezeigt werden, die für mich möglicherweise passen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir 5 Millionen Jobs alle anschauen würde, ist relativ gering. Und wenn ich mir wirklich 5.000 Jobs anschauen würde, wären die erste Million schon nicht mehr aktuell, weil sie schon besetzt sind. Und ich müsste mir die nächste Million wieder anschauen, würde also da nicht rauskommen. Also um dieses Thema zu umgehen, versucht man eine Selektion zu erschaffen.
Ja.
Diese Selektion versucht immer so ein bisschen zu schauen, was der möglichst beste Match für beide Seiten wäre. Es ist sowohl bei Google, wenn ich was eingebe, kriege ich ein Ergebnis, was anders sein wird bei mir als bei dir. Und das Gleiche ist auch bei Indeed. Das heißt, wir versuchen natürlich mit den uns gegebenen Daten zu gucken, was könnte eine möglichst ideale Ergebnisliste für dich sein. Und das funktioniert besonders gut, wenn wir Daten haben. Also in dem Moment, wo wir mehr Daten haben, werden die Ergebnisse besser. Haben wir weniger Daten, werden die Ergebnisse schlechter.
Finde ich soweit auch vollkommen nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass das kennen wir ja auch alle von Google-Suchen beispielsweise, man halt viele Sachen ausgespielt bekommt, die eben sehr gut zum Algorithmus passen, vielleicht aber nicht ganz so gut auch zu dem, was ich eigentlich möchte. Beispiel, man sucht ein Restaurant und sucht nach Restaurants in der Nähe und es werden halt dann trotzdem ein paar angezeigt, die in, weiß ich nicht, 10 Kilometer Entfernung sind, mitunter aber nicht das, was vielleicht 500 Meter neben mir ist, weil eben da ja die vorhandene Datenbasis nicht gut genug ist. Und vielleicht wäre aber genau das halt auch ein spannender Punkt für mich. Und genauso könnte es natürlich auch, ich weiß es nicht, in Jobportalen sein, dass weniger gut aufgebaute Stellenanzeigen trotz eines hervorragenden Matchings eigentlich nicht zu sehen sind. Oder ist das falsch?
Möglich ist erstmal alles. Das Einzige, was einen da zumindest antreiben sollte, das positiv zu sehen, ist, dass in beiden Fällen, ob wir jetzt die Jobsuche uns anschauen oder die Restaurantsuche, das Geschäftsmodell und die Daseinsberechtigung, nenne ich es mal übertrieben gesagt, dieser Plattform, ob es jetzt Suchmaschine ist, Jobsuchmaschine oder was auch immer, darin nur ist, dir gute Ergebnisse zu zeigen. Also wenn du jetzt nehmen wir Beispiel, bei Google ein Restaurant suchst, die aber immer schlechte Restaurants gezeigt werden, dann wirst du ja nächstes Mal nicht mehr bei Google suchen. Das heißt, die haben ein systemimmanentes Eigeninteresse daran, dir die möglichst besten Ergebnisse zu zeigen, damit du wiederkommst. Und genauso ist es ja bei uns auch, bei Indeed. Wir haben ein Eigeninteresse daran, dir gute Ergebnisse zu zeigen. Weil wenn du erstmal, wenn du bei uns etwas suchst und nur blöde Angebote oder vielleicht auch blöde Arbeitgeber findest, die du nicht interessant findest oder sonst irgendwie was, dann wirst du ja vielleicht noch ein zweites Mal wiederkommen, aber kein drittes Mal mehr. Und wenn wir jedes Mal Akquisekosten auch bei uns im Marketing irgendwie in die Hand nehmen würden, weil wir niemanden hätten, der nochmal wiederkommt, dann hätten wir erstmal die Situation, dass wir irgendwann alle Menschen in Deutschland durch hätten.
Ja.
Bei 4 bis 5 Millionen Jobsuchenden im Monat wäre das auch innerhalb kurzer Zeit schon so, dass wir dann keine Jobsuchenden mehr kriegen würden in Deutschland. Und deswegen haben wir auch ein ganz, ganz starkes Eigeninteresse. Jetzt kann man sicherlich gucken, dass das nicht für alle Menschen immer gleich ist. Vollkommen richtig. Und deswegen auch da geht der Trend immer mehr hin, Ergebnisse zu individualisieren. Das, was ich auch meinte, wenn wir beide die gleiche Suche durchführen, werden wir aufgrund unserer Suchhistorie, aufgrund von Daten, die wir hinterlegt haben, aufgrund von solchen Dingen, immer mehr auch ein besseres Profil haben und immer bessere Ergebnisse auch erzielen.
Finde ich auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema. Und klar, ich bin natürlich auch bei dir. Also das war jetzt auch etwas überkritisch gefragt. Ich sehe nur trotzdem, das ist halt auch eben so das ein bisschen ein ähnliches Problem, wie du es bei Amazon beschrieben hast mit der KI, dass manchmal eben dann naheliegende Dinge vielleicht doch nicht gezeigt werden, weil sie zwar naheliegen, aber halt leicht außerhalb dessen, was eben die Daten ein Stück weit ergeben haben. Und letztendlich ist aber die Anforderung ja auch wiederum leicht zu lösen, weil da ist der Ball halt dann wieder bei den Unternehmen, dass sie halt einfach bessere bessere Stellenbeschreibung, bessere Stellenanzeigen halt erstellen. Also es ist jetzt ja nicht nur so, dass man sagen kann oder sagen muss, das ist alles blöd, sondern das ist dem ist ja auch beizukommen. Aber es ist eben nötig, halt da auch was zu tun. Und das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis, weil so nach meiner Erfahrung ist es so, dass relativ viele Unternehmen auch das noch gar nicht so richtig begriffen haben, dass sich da so ein bisschen was tut. Auch wenn die Entwicklung hin zu einem Markt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht mehr der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass diese Entwicklung noch nicht in allen Köpfen angekommen ist. Und gerade, du hast jetzt Mittelstand ja vorhin mit 1000 Mitarbeitern beschrieben, da gibt es natürlich auch noch ein bisschen kleinere Unternehmen, da ist es häufig einfach noch nicht so richtig angekommen. Und deswegen jetzt auch da meine Frage an dich, ab welcher Unternehmensgröße sollte man sich unbedingt mit so Faktoren beschäftigen? Also klar, man möchte natürlich Personal haben, also muss man aktiv werden. Aber wann sind zum Beispiel Kennzahlen relevant?
Ich glaube, es gibt keine Größe, wo ich sagen würde, es ist nicht relevant.
Okay.
Vielleicht gerade sogar in kleineren Unternehmen, weil da hat man nicht dieses riesige Budget, da hat man möglicherweise nicht die Möglichkeit zu sagen, ja gut, jetzt habe ich 10.000 Euro irgendwas gemacht, was nicht funktioniert hat, dann nehme ich die nächsten 10.000 Euro in die Hand. Da ist es ja noch sogar viel wichtiger, mit diesen Kennzahlen auch zu arbeiten. Also ich glaube, dass je weniger Möglichkeiten ich habe, desto effizienter sollte ich diese Möglichkeiten nutzen. Nutze ich sie nicht effizient, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das wenige Geld, was ich habe, die wenige Zeit, die ich vielleicht auch habe, komplett in die falsche Richtung investiert wird. Und dann habe ich eben keine zweite Möglichkeit. Bin ich ein großer DAX-Konzern, der Millionenbudgets aufbringen kann, hey, wenn da mal eine Stelle nicht besetzt wird, dann ist das nicht schlimm, weil es eine von tausenden Stellen möglicherweise ist. Das ist bei Kleinunternehmen nicht so. Und eine Stelle, die offen ist, ist bei Kleinunternehmen meistens auch deutlich dramatischer, weil die irgendwie 10% der Belegschaft dann ausmacht, als eine Stelle, die bei einem großen Konzern ist. Dementsprechend würde ich auch schon früh anfangen. Es gibt ja mittlerweile auch unglaublich viele Dinge, die man auch for free machen kann, sei es so etwas wie Google Analytics, sich damit mal zu beschäftigen, aber sich auch ein bisschen mit Methodik zu beschäftigen. Methodik heißt, wie messe ich zum Beispiel, über welchen Kanal jetzt eine Bewerbung rein? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche fragen die Bewerber, dann wenn ich mich bewerben kann, so eine einfache Maske, über welchen Kanal bist du auf uns aufmerksam geworden? Ja. Wird gerne von kleinen Unternehmen gemacht, ist aber ehrlich gesagt so valide, wie wo wir schon wieder beim Thema Handlesen.
Ja.
Also das ist, ich habe selber, um das mal mit Zahlen zu untermauern, ich habe bei meinem letzten Arbeitgeber, habe ich das getestet. Ich habe also einmal die Leute antworten lassen, über welchen Kanal kommt ihr? Und habe parallel gemessen, über welchen Kanal sie kommen, über Google Analytics beispielsweise. Und das Ergebnis war so dramatisch, wie ich es befürchtet habe. Es war eine Abweichung pro Kanal von bis zu 50%.
Boah.
So, und wenn man sich überlegt, es kann 50% mehr oder könnte 50% weniger sein, dann kann ich die Zahl auch in die Tonne kloppen.
Ja, das stimmt.
Platz 1 war natürlich immer das Auswahlfeld eigene Karriereseite, also oder eigene Unternehmensseite, weil es klingt ja auch immer schön, wenn ich als Bewerber suggerieren kann, ja, ich wollte schon immer zu Ihrem Unternehmen, deswegen war ich extra auf Ihrer Karriereseite und habe dort die Stelle gefunden. Klingt doch viel besser als ich war auf Indeed, habe einen Suchbegriff eingegeben, habe 20 Ergebnisse gesehen, 10 davon war interessant und sie war Nummer 9. Das klingt nicht interessant, das klingt nicht gut, das möchte doch keiner hören. Deswegen geben die Leute es auch in diesem Feld an.
Ja, ich glaube, eine weitere Verzerrung liegt halt auch darin, dass also einige gar nicht mehr genau nachvollziehen können, wo der Erstkontakt gewesen ist mit der Stelle. Das kann ja absolut wirklich vielfältig sein. Und dazu kommt halt dann, wenn, klar, man kann sich auch innerhalb von Indeed bewerben, aber einige bevorzugen dann ja doch den Weg, sie gehen dann nochmal auf die Website des Unternehmens, suchen sich die Karriereseite raus und die Stelle und bewerben sich darüber und dann haben die natürlich auch die Bewerbung ja darüber eingegeben, also ohne, dass sie jetzt was Falsches vortäuschen wollten, ne, ist das ja der letztendliche Weg, wie es zu der Bewerbung gekommen ist. Und ich glaube, auch das führt halt dazu, dass da wirklich viel an Verzerrung in den Ergebnissen und natürlich auch in der Wahrnehmung der Kandidatinnen und Kandidaten ist. Also, ja. Aber was empfiehlst du denn stattdessen? Also, du hast schon gesagt, Google Analytics ist auf jeden Fall ein spannender Weg.
Das wäre der einfachste, weil kostenlos, weil es eine sehr große Durchdringung im Markt gibt, dementsprechend auch sehr, sehr viele kostenlose Tutorials, die man sich anschauen kann auf YouTube, auf anderen Seiten. Es gibt sogenannte Tracking-Links, die man da hinterlegen kann, beispielsweise UTM-Parameter nennen die sich, mit denen man deutlich genauer Dinge nachvollziehen kann. Und es ist alles kein Hexenwerk. Ich habe mir das damals komplett selbst beigebracht, über solche kostenlosen Tutorials auch. Und in vielen Unternehmen nutzt man auch schon solche Tools, aber eben nicht im HR-Bereich. Im Marketing, im Online-Marketing, da hat man immer irgendeine Form von Web-Tracking. Ob das jetzt Google Analytics oder irgendwelche anderen Tools sind, das ist, glaube ich, dann da relativ egal, weil die haben alle ähnliche Funktionalitäten. Aber wenn man eh schon in einem Unternehmen etwas nutzt, dann wäre es natürlich sehr sinnvoll, sich da einfach mal dran zu hängen, vielleicht auch mal über die Schulter zu schauen im Marketing, im Performance-Marketing, im Online-Marketing, im E-Commerce, was auch immer das Unternehmen jeweils hat, hängt ja ein bisschen vom Geschäftsmodell ab, weil die können das doch schon längst. Deswegen einfach auch mal nutzen. Und häufig kriegt man dann entweder für komplett lau oder für sehr wenig Geld die Möglichkeit, deutlich präziser und deutlich validere Daten zu haben und dementsprechend bessere Entscheidungen treffen zu können.
Jetzt setzt das allerdings natürlich auch schon wieder eine gewisse Größe des Unternehmens voraus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben einen 5-Personen-Handwerksbetrieb, dann haben die wahrscheinlich kein Marketing. Vielleicht haben die eine Website, vielleicht haben die auch keine. Was wären denn für die jetzt interessante Kennziffern? Weil, wie du anfänglich richtig gesagt hast, wenn da eine Stelle neu zu besetzen ist, ist das wahrscheinlich direkt erfolgskritisch fürs Unternehmen. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass, weiß ich nicht, vielleicht ist die Fluktuation 1 pro 2 Jahre oder sowas. Aber nichtsdestotrotz werden die ja immer wieder auch vor dem gleichen Punkt stehen und feststellen, okay, die 2 Jahre sind jetzt bald um, also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich bald jemanden neu einstellen muss. Wie stelle ich mich da auf und wie kann ich dann da weiter tracken? Oder ist es überhaupt sinnvoll, da online sich zu beschäftigen und aufstellen, auf Kandidatensuche zu gehen? Oder ist da vielleicht dann doch der klassische Weg und man schaltet eine Printanzeige der bessere?
Ja, du bringst gerade einen ganz spannenden Punkt hoch. Über die Sachen, über die ich gerade gesprochen habe, war in meiner Gedankenwelt natürlich auch immer eine Person, die sich wirklich komplett um dieses Thema kümmert. Oder zu 50% oder wie auch immer. In diesem Beispiel 5 Personen bei einem Chef, wo sich der Chef dann eigentlich so ein bisschen nebenbei kümmert, geht es immer um die Frage Make or Buy. Also mache ich es selber oder will ich mir jemanden nehmen, der es für mich macht? Und es gibt sehr viele gute Agenturen auf dem Markt, mit denen man zusammenarbeiten kann, die manchmal auch durch günstigere Sammeleinkaufskonditionen einem da auch helfen können. Oder aber auch, wenn man mal mit einem Dienstleister wie einem Indeed spricht, einfach auch mal fragt, was für Kennzahlen bietet ihr uns denn? Weil in unserem Fall kann ich sagen, unser Geschäftsmodell ist relativ transparent. Wir geben sehr viele Kennzahlen, führen da auch gerne mal durch, wie funktionieren die. Und die können einem schon mal helfen im ersten Moment. So, um das Beispiel jetzt auch bei Indeed zu bleiben, dann gibt es die Möglichkeit, über Indeed dann auch die Bewerber zu administrieren, also Bewerber und Werberinnen natürlich, zu administrieren und dann auch den Prozess danach komplett nachvollziehen zu können. Das ist immer eine relativ einfache Möglichkeit, gerade für solche Kleinstunternehmen. Soll es aber nicht nur in der Indeed-Werbung sein, ne? Das haben schon auch ganz, ganz viele andere Anbieter in so einem Bereich. Also da einfach auch nochmal schauen, gibt es vielleicht einen Anbieter, der sowas komplett auch für mich abdecken kann? Weil dann werde ich kein Bewerbermanagementsystem haben und so weiter und so fort. Vielleicht nicht mal eine eigene Karriereseite. Das kann man über solche Plattformen komplett eigentlich auch abdecken. Und meistens sind da auch viele kostenlose Services dabei, die einem auch helfen können oder eben sonst mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Es gibt spezielle Agenturen, die gerade auf solche Kleinstunternehmen auch spezialisiert sind. Und sich da auch dann gut im Markt auch mit auskennen.
Auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Und du hast natürlich vollkommen recht, was man sich da vor Augen führen muss, ist, was kostet das, wenn ich das selber mache? Da ist wieder Stichwort Opportunitätskosten. Wenn ich also jetzt zwar dann die Euros spare, die ich ansonsten einer Agentur gebe, was könnte ich in der gleichen Zeit vielleicht verdienen? Und ja, klar, dauert es auch ein bisschen und muss man ein bisschen Zeit einrechnen dafür, um die entsprechenden Informationen an einen Dienstleister zu geben. Aber auf der anderen Seite werden dadurch im weiteren Verlauf natürlich so viele Kapazitäten wieder frei, sodass sich das Ganze relativ schnell auch wieder lohnt, auch wenn das erstmal so aussieht, als wenn es nur Geld kostet. Ne? Aber das ist ja so ein Fehler, auf den fällt man sehr schnell auch irgendwie immer wieder rein.
Ja, absolut. Der Gedanke ist ja immer, ja, das mache ich dann irgendwie noch zwischendurch oder sonstiges. Und selbst wenn man vielleicht jetzt dadurch, um bei dem Handwerksbetrieb zu bleiben, wenn man das abends macht, wo man halt normalerweise keine Kundentermine hatte, dann ist es doch die Frage, kriegt man das so qualitativ gut hin, wie es eine Agentur hinkriegen würde, um dementsprechend wieder das Thema Effizienz in die Hand zu nehmen. Und wenn ich mir jetzt den ganzen Abend um die Ohren haue, nur um eine Stellenanzeige zu machen, bin ich am nächsten Tag noch so gut bei dem, was ja eigentlich mein Kernjob ist. Wenn ich komplett die Nacht durchgearbeitet habe, dann kannst du davon ausgehen, dass ich am nächsten Tag nicht die Leistung bringen werde mit der gleichen Aufmerksamkeit, wie wenn ich durchgeschlafen habe. Und ich bin junger Vater wie du auch, lieber Philipp. Wir beide wissen, was es bedeutet, Nächte nicht durchzuschlafen und dass dann der nächste Tag auch ein bisschen schwieriger ist.
Absolut, absolut. Und wenn man dann noch in der Nacht die Stellenanzeige schreibt,
so,
ne? Ja, will ich auch nicht wissen, wie der nächste Tag verläuft. Ja, wir haben viele spannende Themen angerissen. Ich würde gerne noch mal einen harten Schwenk jetzt machen. Du hattest eben das Thema Corona auch schon mal angesprochen und eben angedeutet, dass 50% mehr Stellen ausgeschrieben sind bei euch. Das ist natürlich auch von den Zahlen her wirklich heftig. Man liest es überall, dass es den Arbeitsmarkt total verändert. Und wir kriegen es natürlich auch mit, nicht nur dadurch, dass natürlich einige Unternehmen nichts mehr zu tun hatten, es einige Bereiche fast gar nicht mehr gegeben hat für eine gewisse Zeit. Aber was macht das eigentlich mit dem Bereich Human Resources? Wie entwickelt sich das Ganze durch die Homeoffice-Lösungen? Und wie ist da dein Blick auf die Zukunft? Ich weiß, es ist ein breites Feld, aber wir können uns ja mal da nähern.
Erstmal merken wir, dass der gesamte Bereich Human Resources in einem Wandel ist. Also wir merken, dass noch nie so ein großer Bedarf da war nach auch guten Personalern und Personalerinnen wie zuvor. Es gibt Studien sowohl von uns, Zahlen, die wir veröffentlicht haben, dass wir überproportional viele Stellen gerade wieder ausgeschrieben haben, also mehr als diese 45% im Bereich Personal.
Okay.
ACE hat gerade eine Studie veröffentlicht, wo es auch nochmal speziell um den Bereich Recruiting geht, also speziell das, womit ich mich primär auch beschäftige, dass da auch der Bedarf nochmal viel, viel größer geworden ist. Und das ist etwas, was sicherlich auch dazu führen wird, dass eine größere Professionalisierung möglicherweise in diesen Bereichen auch stattfindet. Gleichzeitig diese ganze Homeoffice-Thematik, die es für viele Unternehmen gerade schwierig macht, viele grundlegende Themen, die immer in einer Präsenzzeit funktioniert haben, jetzt irgendwie anders darzustellen. Also das Thema Kultur, wie du es vorher genannt hast. Was heißt denn Kultur? Kultur heißt ja vor allen Dingen, dass Menschen auf eine gewisse standardisierte Art und Weise miteinander kommunizieren und das normalerweise in der Vor-Corona-Zeit halt auch face-to-face. Man sieht sich, man trinkt zwischendurch seinen Kaffee und so weiter. Man boardet Menschen on, also man macht ein klassisches Onboarding mit Mitarbeitern. Auch das face-to-face in der klassischen Art und Weise, wie man es vorher gemacht hat. Und das ist plötzlich nicht mehr da. Also haben natürlich auch viele Unternehmen auch ein bisschen Angst damit. Wie schaffen wir es, die Menschen eigentlich auch an uns zu binden? Und da wird dann eben auch HR extrem gefragt sein, sich neue Ideen zu überlegen. Ich meine, das Thema ist ja für uns alle noch neu. Es ist ja nicht so, dass irgendwie wir jede Lösung für diese herausfordernden Zeiten schon in der Schublade hätten. Also ich zumindest nicht. Und ich glaube, da wird es ganz, ganz viele spannende neue Entwicklungen geben, neue Arbeitsformen und so weiter. Da glaube ich, ist es sehr spannend.
Absolut, absolut. Also in meiner Beobachtung, Wahrnehmung ist es so, dass jetzt ohnehin diese Tendenz zum Arbeitnehmermarkt sich dadurch nochmal deutlich verstärkt hat und die Notwendigkeit und Relevanz, dass Unternehmen sich da gezielt mit beschäftigen, was das eben bedeutet, was überhaupt die Unternehmenskultur ist. Also jeder schreibt es rein, aber die wenigsten können es wahrscheinlich definieren oder überhaupt behaupten, also festmachen, woran das liegt, dass es eine gute Kultur und ein gutes Miteinander gibt. Dass man sich um die Mitarbeiter aktiv kümmern muss, dass das eben nicht noch einer irgendwie so mitmachen kann, mal nebenbei. Und dass all das sich schon, glaube ich, in die Richtung bewegt, dass da auf Unternehmensseite noch einiges passieren muss und auch wird in der Zukunft zwangsläufig. Dass das unterm Strich, aber das klingt jetzt immer erstmal so wieder nach einem Kostentreiber und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das aber zu einer höheren Zufriedenheit am Ende des Tages auch führen wird und auch diese Öffnung für neue Modelle des Arbeitens, hybrides Arbeiten etc. pp. Ich glaube, das ist schon für alle Seiten deutlich von Vorteil, weil ja mitunter eben zu starre Strukturen halt auch nicht gut funktionieren. Ich glaube, jetzt diese Balance zu finden, wie kann es sein, dass wir Kultur noch haben, weil sich Menschen begegnen und gleichzeitig irgendwie schlanke und effiziente Prozesse durch Homeoffice-Lösungen beispielsweise, die natürlich auch viel familienfreundlicher sein können, dass die eben gut zusammen harmonieren und es nicht irgendwie nur das eine oder das andere gibt. Das wäre natürlich schlecht, wenn es darauf hinausliefe.
Absolut. Und wir sehen, die Trends sind ja ganz klar. Also wir sehen bei uns auf der Seite beispielsweise sowohl einen sehr, sehr starken Zuwachs an Suchen, also Jobsuchen nach dem Begriff Homeoffice oder Remote Work oder was auch immer. Mhm. Und auf der anderen Seite sehen wir, diese Begriffe kommen auch immer mehr in Stellenanzeigen vor. Und das ist ja zumindest ein Trend, der zum Glück auch jetzt weitergeht, auch da, wo es nicht mehr die Pflicht gibt. Also es gab ja die Homeoffice-Pflicht in Anführungszeichen.
Ja.
Ja, es gibt sicherlich Unternehmen, die gesagt haben, wenn die Pandemie vorbei ist, werden wir wieder zurück auf losgehen und alles machen wie vorher und die ganzen schönen Entwicklungen, die sich da gezeigt haben, wieder rückwärts oder rückgängig machen. Aber ich habe die Hoffnung und glaube auch daran, dass viele Unternehmen das jetzt auch genutzt haben, um zu erkennen, dass das Unternehmen jetzt nicht pleite geht und die Leute nicht ihre Arbeit komplett einstellen, nur weil Homeoffice war. Das hieß ja früher immer in vielen Unternehmen, nee, tut mir leid, in deinem Job geht kein Homeoffice. Und ach, welch Wunder, es geht doch. Unternehmen existiert immer noch, die Menschen kriegen keine Langeweile, Krankheit oder sonstige Sachen. Sie arbeiten ganz normal. Die Börse lebt immer noch. Kein DAX-Konzern ist komplett in sich zusammengefallen, trotz Homeoffice. Für viele überraschend gewesen. Und deswegen umso schöner, dass es trotzdem noch Leben gibt auf dieser Welt, trotz Homeoffice.
Absolut. Und ja, in vielen Fällen halt auch dann mit gar nicht so schlechten Ergebnissen für die Unternehmen, muss man ja auch sagen, weil eben die eine oder andere Tasse Kaffee halt nicht getrunken wurde, das eine oder andere Schwätzchen nicht gehalten wurde und dadurch mitunter vielleicht bessere Ergebnisse wegen mehr Konzentration und vor allen Dingen halt auch eine höhere Effizienz mitunter stattgefunden hat. Klar setzt das natürlich voraus, dass gewisse Voraussetzungen im Homeoffice an sich gegeben sind, dass jemand auch konzentriert arbeiten kann, da vernünftig sitzt und eben nicht am Bügelbrett mit zwei Kindern auf dem Arm, dann ist das sicherlich nicht die ideale Lösung. Aber wenn es eine gescheite Insel gibt, wo man arbeiten kann, dann glaube ich, ist das doch für alle Beteiligten eine sehr gute Lösung.
Absolut.
Tim, ich hätte noch ungefähr 200 Fragen, beispielsweise über Onboarding etc. könnten wir noch spannend reden, auch zu den Zahlen, zum Thema der Digitalisierung gibt es auch weiter sicherlich noch jede Menge Geschichten zum Thema Candidate Experience. Aber ich glaube, wir haben schon einen relativ guten Kurzabriss gemacht für die Zeit. Es sind wieder zwei Folgen geworden, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen würde ich sagen, für heute belassen wir es mal dabei. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie Bock haben, noch mehr zu erfahren, dann können sie sich ja gerne bei uns melden. Und dann würde ich dich mal so einschätzen, dass du auch ein weiteres Mal zu Gast sein könntest im Podcast. Ist das richtig?
Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das gebe ich gerne zurück, mir auch. Würdest du jetzt vielleicht noch mal kurz ein paar Eckdaten zu dir durchrufen, wo können die Leute auf dich treffen, wenn sie dich als Recruiting-Nerd sehen wollen oder wenn sie dich bei Indeed kontaktieren wollen? Was machst du sonst noch so? Was gibt's von dir? Mach einfach nochmal einen kleinen Werbeblock zum Schluss, bitte.
Also, wenn ihr was über mich lesen wollt, geht auf recruitingnerd.de. Da findet ihr vielleicht nicht im täglichen Rhythmus, aber trotzdem mehr oder weniger regelmäßig Updates. Aktuell habe ich eine kleine Reihe geschrieben zum Thema Kennzahlen im Recruiting. Da mache ich eigene einzelne kleine Deep Dives zu einzelnen Kennzahlen. Sag, was sind die typischen Fehler, die man macht, wenn man mit diesen Zahlen arbeitet. Also, wie man hört, schon ein klassisches Nerd-Thema und da es im Recruiting ist, also ein Recruiting-Nerd-Thema. Ansonsten am liebsten Kontakt einfach über LinkedIn. Auf LinkedIn, Tim Verhoeven, werdet ihr mich relativ schnell finden. Xing nutze ich ehrlich gesagt, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Philipp. Relativ selten, das ist ein wenig verwahrlost bei mir. Deswegen, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, einfach gerne bei LinkedIn. Schreibt mir und wenn ihr vielleicht irgendwo auch mal ein bisschen Unterstützung haben wollt, sagt, Mensch, hast du nicht mal irgendwie vielleicht eine spannende Zahl oder wir haben hier ein Problem, kannst du uns nicht ein paar Insights geben, dann bin ich immer gerne bereit zu sagen, komm, lass uns mal eine halbe Stunde telefonieren und ich zeige dir mal ein bisschen, was wir bei uns im Datenschatz haben. Und
cool, ja, sehr
spannend. Da es mein Job ist, mache ich das natürlich auch kostenlos. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass ich da sage, okay, wir machen ein Meeting, das kostet dann 500 Euro, das ist Teil meines Jobs. Also wenn es da etwas gibt, kommt gerne auf mich zu.
Mega Angebot. Vielen, vielen Dank, Tim. Also das ja, ist ja wirklich eine super spannende Geschichte. Und ja, hoffe ich, dass der ein oder andere sich dann eben bei dir meldet. Wir werden natürlich irgendwie noch ein paar Links in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, sodass die Leute auch da auf dich aufmerksam werden können und dich auch finden. Ja, wunderbar. Tim, ich fand es echt mega spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da so auskunftsfreudig gewesen bist und so spannend erzählt hast. Ich hoffe, wir kriegen viele Rückmeldungen, sodass wir auf jeden Fall noch eine weitere Folge machen müssen. jetzt erstmal, ja, herzlichen Dank und dann auch ein schönes und baldiges Wochenende.
Danke dir auch. Ciao.
Ciao, Tim. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeibleiben bis zum Schluss. Wie gesagt, wir werden alles zu Tim nochmal verlinken, sodass ihr da aufmerksam werdet und ihn finden könnt. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Wenn ihr weitere Fragen und Anregungen habt, wenn ihr mehr von Tim wissen wollt und wir da irgendwie Kontakt herstellen sollen oder sowas, dann schreibt einfach eine E-Mail an die info@m-x-m.net. Und ansonsten schaut vorbei bei Facebook, bei Instagram und natürlich auch bei LinkedIn. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.